Hallo. Wir haben keinen Plan. Wir sind zurück mit der Chaospraxis und machen unserem Namen wieder alle Ehre.
Hallo.
Ninia Lagrande ist da.
Denise Mbaye ist auch da, na?
Wir haben gerade uns schon leer gequatscht, bevor wir
angefangen
haben.
Ja, wir haben uns private Dinge erzählt und uns gegenseitig vollgejammert, wie gestresst wir sind. Leute.
Und unsere Folgen sind übrigens immer so gerade, ne?
Ja.
Also unsere Folgen sind auch so.
Jammern wir so viel? Den Eindruck
habe
ich nicht.
Nee, ich hatte das Gefühl, wir sagen immer, oh, da ist alles so viel. Nee, vielleicht ist auch immer das Gespräch davor. Ja, kommt uns besuchen.
Genau.
Dann reden wir vielleicht über andere Dinge mit euch am 19.05. in Hamburg im Zentralkomitee. Wir freuen uns auf euch, da ist die kleine schwarze Chaospraxis live. Ihr könnt jetzt schon Tickets bestellen und wo, das verraten euch die Shownotes. Ihr guckt einfach bei Eventim, Zentralkomitee, 19.05. die kleine schwarze Chaospraxis.
Ja, kann man auch direkt auf der Seite vom Zentralkomitee gucken. Und da werden wir live sein, also kauft euch gerne schon einmal eine Karte. Wir freuen uns auf euch und es gibt natürlich auch wieder die Möglichkeit, quasi live im Podcast dabei zu sein
und wenn ihr
den
wenn
Platz
ihr,
in unserer Mitte einzunehmen.
Genau, und wenn ihr in Hamburg seid, am 17., nee, am 18., ne?
Am 18.
Ist Ninia auch schon im Zentralkomitee. Guckt doch einfach auf die Seite vom Zentralkomitee,
ja,
da ist nämlich eine Menge los. Und dann könnt ihr Ninia dort schon bei einer Lesung, das ist eine Lesung, ne?
Lesebühne.
Bei der Lesebühne treffen.
Ja.
Es gibt so viele Dinge. Ich lese auch bald im Literarischen Salon. Ich habe das Datum jetzt nicht im Kopf. Erzähle ich dann vielleicht in der nächsten Folge oder ihr guckt auch einfach mal auf die Seite vom Literarischen Salon.
Was fremde Texte?
Fremde Texte. Ich erzähle es dann später mal.
Weil ich okay, wow, super spannend. Danke, Denise.
Warte, ich weiß gerade gar nichts. Kennst du das, dass ich versuche gerade klarzukommen,
ja,
mit den Dingen.
Du warst
und ich,
ja auch
mache
unterwegs.
So ein Schritt nach dem anderen.
Das kenne ich auch. Also ich habe das jetzt gerade auch, weil ich relativ wenig schlafe im Moment, weil ich immer Abendveranstaltungen habe. Und da bin ich morgens immer so, und welcher Knopf an der Kaffeemaschine? Und so solche Sachen. Also da muss man, wenn man länger unterwegs war, so wie du jetzt, weil man irgendwie woanders Jobs hatte, dann kenne ich das auch. Dann sitze ich hier am Schreibtisch und denke so, okay, wo ist links und rechts? Womit fange ich an? Was ist überhaupt los?
Ja. Aber was ich ganz schön daran finde, ist, dass ich, wenn ich morgens aufwache, das mache ich jetzt zu Hause und auch überall, in irgendeinem Bett aufwache, dann mache ich noch, bevor ich die Augen aufmache, denke ich so, okay, wie fühle ich mich gerade? Wie fühlt sich mein Körper an? Wo bin ich? Und was werde ich heute tun?
Ja, okay, so. Das kann ich halt, das funktioniert bei mir nicht, weil wenn ich aufwache, dann wache ich meistens mit einem Mama!
Da liegt schon jemand auf deinem Gesicht und sagt
nee.
So.
Nee, also da muss man erstmal rüberwatscheln und ihn holen, das ist so ein Ritual, aber dann kommt er nochmal zum Kuscheln zu mir ins Bett.
Oh, zum Kuscheln nochmal ins Bett gehen.
Da kann mir
jetzt
echt ein Kind,
gehen.
Was tatsächlich nicht von selbst rüberkommt. Das
cool.
Hat er vielleicht einmal in seinem Leben gemacht.
Und dann gab's richtig, wir hat's was gesetzt.
Nein, um Gottes Willen. Also ich fände das auch toller, morgens liegen zu bleiben, aber er ist irgendwie sein Ding und dann muss man kommen und dann guckt er erstmal, ob jetzt schon die richtige Uhrzeit ist, rüberzukommen oder nicht. Und dann hebe ich ihn aus dem Bett und dann, das geht.
Lass ihn doch einfach da liegen.
Mehr. Stell mir vor, wie wenn er so 15 ist und dann muss ich immer noch darüber gehen und ihn aus dem Bett heben. Er ist ja 3 Meter größer als ich. So, ach, komm her.
Ich habe gerade einen Anruf gekriegt von meinem 15-jährigen Kind aus der Schule und da war ich wirklich froh, dass ich so zumindest einen Computer anmachen kann, weil der so gesagt hat, oh, ich habe was falsch gemacht. Wir haben so eine Projektwoche und der hat einen Film geschnitten zum Thema Kolonialismus und er hat aber irgendwelche Spuren von Bildmaterial, die er hat, da hat er den Ton angelassen und da drüber ist aber ein Voice-Over und
okay.
Ich musste dann, also du musst ganz schnell bei dem und dem Clip die Audiospur von dem Video runterziehen und dann musst du mir das schicken und so und dann habe ich so zack, zack, zack das gemacht und dann habe ich gedacht, ich glaube vor ein paar Jahren hätte ich, also weil ich bin ja jetzt nicht so affin, was Technik angeht, aber es gibt bestimmt Leute, die wissen jetzt nicht unbedingt, und wenn es auch nur iMovie ist, wie man da ganz schnell mal die Spuren runterzieht, dann war ich so richtig stolz auf mich und habe gedacht, krass, ich habe irgendwie diesen Skill.
Wenn das keine Eins gibt, dann gehe ich aber zum Lehrer.
Diesen Skill, diese Audiospuren runterzuziehen, dafür habe ich irgendwie in den letzten Jahren so kleine Sachen geübt. Das kann ich jetzt einfach. Und das ist wirklich eine kleine Sache, aber ich war dann so richtig stolz auf mich. Und dann habe ich mir so überlegt, was für Skills und was für Sachen können wir eigentlich, die wir nie wahrnehmen, die wir einfach so als selbstverständlich hinnehmen. Ja. Und das ist, glaube ich, eine ganze Menge. Und ich finde, Eigenlob stinkt nicht mehr jetzt. Ja. Das habe ich auch von dir mal gelernt. Sondern Eigenlob ist eigentlich auch ganz cool, weil man sich dann bewusst macht, was sind denn eigentlich meine Fähigkeiten? Und wir sind eh andauernd irgendwie, gibt es den Moment, dass wir so überlegen, kann ich das, kann ich nicht? Also ich komme ständig irgendwie an so Punkte, wo ich eher so die innere Kritikerin laut habe.
Gerade auch für Selbstständige ist Eigenlob ganz wichtig, weil man sich dann nicht mehr unter Wert verkauft, wenn man sich selber loben kann.
Stimmt. Das hätte ich mal vor kurzem. Ja. Ich bin immer noch so, dass ich, glaube ich, viel zu leicht zu haben bin. Ich bin sehr leicht zu haben. Und
ja, also manchmal fragst du mich ja. Man muss mich halt immer fragen.
Ja, genau. Ja. Und ich bin aber auch immer so, dass ich so denke, ja, cool, ich hab Bock, okay, ja, machen wir, zack, zack. So, und dann so, während ich dann da stehe, denke ich so, hä? Wartet mal kurz, lass mal ganz kurz nochmal zurückspulen. Was machen wir hier gerade?
Kennst du das, wenn du in so einer bestimmten Stimmung bist und du denkst so, jetzt wäre eigentlich ein guter Punkt, um mal zu weinen?
Ja, kenne ich.
Obwohl man eigentlich gar nicht traurig ist, ja? Also so ein, denk mal so, jetzt mal so frei weinen, so was von der Seele weinen. Und machst du das dann auch, dass du dir dann bestimmte Musik anhörst oder Videos guckst?
Ach so, du gehst dann in dieses Weinen rein.
Extra rein und weil ich weiß dann schon vorher, wenn ich das gucke, muss ich bestimmt weinen. Aber ich bin darauf vorbereitet und ich habe Bock drauf. So. Und,
okay, du verabredest dich dann mit deinem sentimentalen Gefühl, ja, oder mit deiner Trauer.
Ich sage das, weil ich habe nämlich einen Tipp für alle, die gerne weinen wollen vor Emotionalität. Ich finde es dann immer so, früher war ich irgendwie ein Stein. Ich meine, in manchen Sachen bin ich es immer noch. Aber so, wenn ich mir so Videos angucke, bestimmte Dinge, auch auf Instagram, ja, das kann auch, also wirklich so alte Leute, die irgendwas Schönes erfahren oder keine Ahnung, da muss ich direkt immer mitweinen. So, und jetzt ist ja demnächst NFL Draft Day. Draft Day ist, das ist nicht nur ein Tag, es sind drei Tage, aber das ist ein Riesenspektakel in den USA. Wir erklären das in unserer aktuellen Zirkus Sideline-Folge, dieser Podcast über American Football, den ich mache. Ganz
Zirkus
genau, was das ist.
Sideline.
Genau. Für alle, die sich dafür interessieren. Also es ist wirklich super krass inszeniert. Da gucken Millionen zu und die Mannschaften wählen eben die College-Spieler und können unter einen, es gibt dann so, die schlechteste Mannschaft vom letzten Jahr darf als erstes picken, also als erstes wählen. Und wenn man der First Overall Pick ist, also der quasi der Spieler, der als allererstes gewählt wurde, dann ist das mega geil. Und bei jedem Spieler steht auch seine ganze Karriere immer, wurde in Runde 3 an so und so vielter Stelle gedraftet und so.
So, und da kriegen jetzt alle irgendwie, die immer in Turnhallen waren und nie gepickt wurden, nach dem Tip-Top, ne, mit den, als allerletzte standen, gleich wieder ein schlechtes Gefühl.
Ja, das Ding ist ja auch, die nie gepickt wurden, also die nicht gepickt werden, für die ist dann auch, wenn sie können dann noch Free Agent werden, also man kann, das führt jetzt alles zu weit, sie können dann immer noch irgendwann spielen, aber es gibt nicht so eine Vereinsstruktur wie in Deutschland. Also wenn du so krass College-Football gespielt hast, und in College-Football steckt unheimlich viel Geld, da sind die Trainingsbedingungen, die Spielbedingungen teilweise besser als in der NFL. Und dann ist das plötzlich vorbei und du kommst, weil du nicht gut genug bist, nicht in ein NFL-Team. Und dann was? Das war's. Dann ist deine Karriere als Footballspieler vorbei. Du spielst nie wieder. In Deutschland spielst du dann vielleicht noch mal in irgendeiner, weiß ich was, Kreisliga oder so. Hier halt gar nicht mehr. So, und dieser Draft Day, das ist eben so eine ganz krasse amerikanische Inszenierung. Und die Spieler wissen eben vorher nicht, ob und an welcher Stelle sie gedraftet werden. Und da hängt ja wahnsinnig viel dran, ne? Dieser Druck ist so groß. Die haben vorher im College in der Regel kein Geld verdient. Die kriegen Geld für Unterkunft und Essen. Und es gibt seit ein paar Jahren, weil das eben auch so eine Diskussion war, gibt es so Verträge, dass sie zumindest mit Marken zusammenarbeiten dürfen und so. Aber wenn sie gedraftet werden, also in ein Team kommen, dann haben sie mit einem Schlag mehrere Millionen Dollar. Das sind alles noch günstige Verträge. Genau.
Ja.
So. Und deswegen hängt da ja total viel dran, auch Familie und so weiter.
Und wir sollen das jetzt gucken, wenn wir heulen wollen.
Nein, ja, pass auf, was ihr gucken sollt, sind die Draft-Call-Videos. Also die Spieler werden dann in der Regel vom General Manager eines Teams oder vom Head Coach angerufen. Die sitzen da alle, die Teams sind nacheinander dran, die haben immer 15 Minuten, um sich zu entscheiden. Und dann klingelt das Telefon und die gehen ran. Hello, sir, hello. Und dann fragt er, ja, yeah, you wanna be a chief oder so. Also ich habe jetzt gerade einen Chiefs-Pullover an. You wanna be a patriot, you wanna join us. Und dann brechen die manchmal total zusammen. Die können dann gar nicht mehr reden, weil dieser Druck von ihnen abfällt. Und sie wissen, ich werde jetzt gleich gepickt in den nächsten 10 Minuten von der und der Mannschaft. Und dann gucken sie sich das im Fernsehen an, die Familie drumherum, die machen, gucken natürlich auch alle zu, machen Party, rasten total aus, wenn dieses Telefon klingelt und er dran, der Spieler dran geht und dann sagt, yes, und dann flippen die alle aus. Das macht mich, ich war in so einem Loch, ich konnte nicht aufhören, diese Videos zu gucken, wie irgendwelche Spieler angerufen werden und ihnen gesagt wird, dass sie jetzt spielen dürfen in der NFL und Millionäre werden.
Ja, ich kann das verstehen, ich kann mich da auch richtig gut reinfühlen in diese Videos, also ganz egal, was es ist, aber diese ganze Story, also dieses Ganze, was American Football ist, ich weiß, du bist ein Riesenfan, Circus Sideline, da könnt ihr euch auch mit fandimmen, das, aber ich finde es auch ein bisschen ekelhaft.
Es ist irgendwie super ekelhaft.
So
also
viel
auch
Geld
die
in irgendwelche, also naja, also ich finde es eh immer dieses Ganze so in Männersport immer so viel Kohle reingesteckt wird und irgendwie Sportlerinnen sich mit es ist ja nicht mehr so, man kriegt ja kein Kaffeeservice mehr, aber es macht mich einfach wütend.
Trotzdem also, weiß immer noch keiner, wer eigentlich die Weltmeisterschaft der Frauen überträgt, ne?
Da, ja, interessiert halt keine
interessiert
Sau.
Interessiert keine Sau, genau.
Und auch die Cheerleaderinnen, ne? Also ich weiß gar nicht, wie sind die auch, verdienen die auch so viel wie die Football?
Nee, es gibt in der, die Cheerleader, also es gibt so Tänzerinnen am Spielfeldrand, aber wenn du, es gibt ja diese Doku-Serie auch über Cheerleading auf Netflix.
Das ist halt ein
richtig krasser Sport. Ne? Und die, da ist aber am Footballfeld stehen eine Randerscheinung. Also die machen wirklich richtig Wettbewerbe und Training und so. Und weil das so ein harter Sport ist, wenn die mit dem College durch sind, dann hören die auf damit.
Genau. Und da ruft keiner an und sagt, hey, kriegst eine Million.
Ja, gut. Das ist richtig. Es ist halt auch so geil, wie wir uns irgendwie in Deutschland ganz oft über so Fußballspielergehälter aufregen. Und im Vergleich ist das halt so zum Football. Es ist so, die kriegen so ein Taschengeld, die Fußballer in der Bundesliga.
Ja, yeah. Ich weiß gar nicht, was das war. Ich konnte als Teenager, konnte ich mal so einen Tanz. Und weiß, dass es immer so ging. Firecracker, Firecracker. Und ich habe so die Beine hochgeschmissen. Boom, boom, boom und meine Boobs und mein Booty geschüttelt. Fire, cracker, boom, boom, boom. Und dann ging es weiter. The boys got the muscles. The captain got the brain. The girls got the sexy legs.
Yeah.
And win this game. Woo!
Yeah.
Oh, guck mal, die Jungs haben das Gehirn und die Muskeln. Und die Frauen haben halt die sexy Beine. Ja. Und sexy Beine sind nicht so viel wert.
Ja, für alle, die das nervt, kann ich empfehlen, in Hannover und bestimmt auch in der Stadt, in der ihr gerade zuhört, gibt es ja auch regionale American Football Mannschaften. Wir haben hier sogar zwei, die Spartans und die Grizzlies. Und ich war am Wochenende bei den Grizzlies und zwar bei den Grizzlies Ladies beim Camp Day. Das sind Frauen, die American Football spielen. Und da durfte ich zugucken und mit ein
dafür
paar sprechen.
Sorry, dass ich weiterhin hier the devil bin. Und dafür dann eine Vereinsgebühr bezahlen müssen, dass sie American Football spielen.
Naja, das ist ja bei denen auch Hobby, so wie in jeder anderen Vereinsstruktur auch. Also das sind halt Studierende oder teilweise sind die auch schon ein bisschen älter und das ist eben deren Hobby, so wie man auch, weiß ich nicht, Fußball spielen geht oder so.
Ja, also ich will auch gar nicht mehr schlecht über deinen Lieblingssport sprechen.
Nee, ich weiß ja, was du meinst, aber es ist halt diese lokalen Mannschaften, die ja in der GFL nicht mal in der ersten Liga spielen, sondern, weiß nicht, zweite, dritte, keine Ahnung. Das ist ja was ganz anderes. Aber das war süß, weil so die halbe Mannschaft irgendwie auch Fan von mir war und so. Und die waren alle ganz aufgeregt, dass ich da war.
Cool. Und kannst du diesen Ball fangen und werfen?
Ja.
Heißt das überhaupt Ball? Pille? Ja. Wie heißt es?
Football.
Football. Football.
Ei. Das kann man auch sagen.
Genau. Ich habe ja mal Rugby gespielt.
Ja, hast du wahrscheinlich auch nicht genug Geld mit verdient, Denise.
Ich habe auch eine Vereinsgebühr bezahlt. Ja, ja. Aber ich meine, als Frau egal. Wir wissen ja alle, also man darf trotzdem auch seine Pleasures haben und die müssen auch nicht unbedingt guilty sein, weil es Ungerechtigkeiten in der Welt gibt. Wir dürfen uns auch immer noch an Dingen erfreuen, die nicht. Also es gibt ja auch nicht das Perfekte so, aber mir fällt es halt dann immer wieder auf irgendwie, weil ich kenne ja auch ein paar Sportlerinnen, die nicht davon leben können und die ja auch irgendwann durch sind. Und wenn
fast,
man dann.
Fast keine, also auch ganz ehrlich, gerade, du hast ja komplett recht, gerade im professionellen Bereich sind es in Deutschland oder auch in Europa allerhöchstens die Fußballer, die wirklich davon leben können. Oder du bist so ein guter Sportler, dass du einen sehr lukrativen Werbevertrag hast. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du jetzt der Turnstar ever bist oder so. Aber es gibt ja wahnsinnig viele Leute im Wintersport, im Rudern, wo deutsche Sportlerinnen und Sportler wirklich sehr erfolgreich sind im Bobfahren und so, das Wintersport. Die eine Goldmedaille nach der anderen gewonnen haben oder auch Olympiasiege, das ist Gold, ich keine Ahnung, ich rede mich hier um Kopf und Kragen, die alle haben ja trotzdem nicht einen Bürojob davon leben können
ja.
Oder sind eben oft auch dann beim Bund oder bei der Polizei, weil sich das gut vereinbaren lässt. Und vor allem die Frauen verdienen damit halt, also frag doch mal die Frauen, was sie in der Bundesliga verdienen, ja. Das sind alles Spitzensportlerinnen und trotzdem sind sie nicht ein Müh von dem, was die Männer verdienen. Und das ist absolut wichtig, das zu betonen. So.
Ich finde es voll krass, dass man sich so dem verschreibt, ne? Dass man so sagt, ich suche mir etwas, eine Sportart in meinem Leben und trainiere da einfach und mache das, solange es geht. Und man weiß, alle wissen, dass so allerspätestens mit Mitte 30 ist halt vorbei.
Ja.
So, dann ist es irgendwie, funktioniert es nicht mehr. Ich weiß nicht,
außer man heißt Tom Brady und ist 45. Ja. Aber er hat jetzt auch aufgehört.
Ja, oder es gibt bestimmt Sportarten, bei denen das nicht so ist. Zum Beispiel Bogenschießen. Da kann man es bestimmt auch länger machen.
Darts. Schach. Auf der anderen Seite gibt es auch Sportarten, wo es nicht bis Mitte 30 geht. Ballett zum Beispiel.
Ja, genau. Und das ist, ich habe eine Freundin, die ist Balletttänzerin. Und das ist schon so krass, weil auch, das bedeutet nicht nur, dass irgendwann ist es vorbei mit dem Sport, sondern der Körper ist halt komplett auch einfach kaputt. Hin.
Ja.
Das ist so krass, dass man sich so entscheidet, das zu machen. Ich will das unbedingt und deshalb riskiere ich auch meine Gesundheit für diese Leidenschaft schon das ist
auch
krass.
Echt, also auch was du sagst, ich will das unbedingt, man muss es ja auch unbedingt wollen, um überhaupt dieses Durchhaltevermögen an den Tag zu legen, ne?
Ja.
Und dann wirklich Leistungssportlerin zu sein. Also das finde ich wirklich.
Hast du irgendwas, was du unbedingt, also ich weiß gar nicht, dieses. Mir fehlt der, glaube ich, dieses krasse, obwohl ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich stimmt, aber ich glaube, mir fehlt dieses krasse Ehrgeiz-Gen. Also ich habe ja.
Findest so du?
Ja, ich weiß, ich mache so Dinge, aber ich habe mal einen Mitmusiker gehabt, ich weiß nicht, ob ich das habe ich hier vielleicht schon mal erzählt, weil es hat mich wirklich sehr beeindruckt. Er hat gesagt, du, das ist ein sehr ehrgeiziger Mensch. Er hat gesagt, mit deinem Talent hätte ich schon 2 Häuser in L.A. Hat er irgendwie, ich will keine
das
2 Häuser.
Das ist aber arrogant und nicht ehrgeizig.
Ja, ja, genau. Aber der wollte damit sagen, dass ich einfach nicht ausreichend was aus dem mache, was er da ist.
Also. Ich verstehe das und das klingt ja auch motivierend, aber wenn wir uns mal angucken, welche Leute sehr bekannt sind oder sehr erfolgreich mit dem, was sie tun, unabhängig vom Sport, dann hat das ganz oft zwar auch mit Talent zu tun, aber nicht nur. Und wenn jeder, der talentiert ist oder jede in einer Branche die Chance hätte, so bekannt zu sein und 2 Häuser in L.A. sich leisten zu können, dann hätten wir sehr, sehr viele bekannte und reiche Menschen. Also was ich meine ist, es werden nicht immer unbedingt die Talentiertesten, am reichesten und berühmtesten mit dem, was sie tun, sondern da gehören ja auch noch viele andere Faktoren dazu. Und klar, dass er als Typ mit deinem Talent zwei Häuser in L.A. hätte, vielleicht. Aber du als schwarze Frau, dann vielleicht eher nicht. Weil es irgendwie auch härter ist, sich mit den Voraussetzungen durchzusetzen. Weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe ich. Ja, und es ist ja auch natürlich, also es klingt auch voll eingebildet, dass ich das gesagt habe, aber er hat das zu mir gesagt irgendwie, weil ich glaube auch, dass sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr viel Talent haben. Also dass die meisten, also nee, ich glaube, alle Menschen haben etwas, mit dem sie irgendwie, vielleicht stimmt das auch nicht, vielleicht gibt es auch Menschen, die das nicht haben, glaube, die gar nichts haben. Sicher. Aber es gibt viele Menschen, die haben ein Talent und ich glaube, dass ganz viel auch verschüttet geht im Laufe unserer zum Beispiel Schullaufbahn, dass wir irgendwie gar nicht richtig wissen, was ist das, was mich eigentlich ausmacht oder wo ich richtig Bock drauf habe.
Ja,
und ich
glaube, dass ich also das auch verändern kann. Das fängt ja von Anfang an, ne? Was hast du für Voraussetzungen, was hast du für ein Elternhaus, das vielleicht in der Lage ist, dich dabei zu fördern, überhaupt rauszufinden, was du gut kannst und was du willst und was nicht, wie sind die finanziellen Ressourcen, wie ist es in der Schule und so weiter und so fort. Und dieser Spruch impliziert ja, du würdest einfach nicht hart genug dafür arbeiten,
genau.
Dein Talent zu nutzen. Und das ist, damit macht man sich es ein bisschen zu einfach, finde ich.
Ja, es hängt halt ganz, ganz viel dran. Was schön wäre, ist tatsächlich, dass wir Voraussetzungen hätten, in denen Menschen erkennen, was ihre Talente sind und auch sich zugestehen, dass sich das verändern darf. Weil das Talent, was er damals meinte, war mein Gesangstalent.
Ja.
Und ich singe ja gerade gar nicht mehr. Ich habe ja kein Musikprojekt mehr.
Ja, kein Wunder, dass du keine Häuser in L.A. hast, Denise, wenn du nicht singst.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass man auch dieses Talent oder keine Ahnung, da bedarf es nämlich auch, Stimme braucht auch Training, ne? Um sich da zu entwickeln und richtig geil zu werden, braucht es einfach auch.
Ich meine, guck dir die Medienlandschaft an. Ich kann dir auf Anhieb 5 Moderatoren und ich spreche hier absichtlich nicht genderneutral, 5 Moderatoren nennen, die ich richtig scheiße finde und die den Job auch nicht können. So. Und ich kann dir dann aber 5 oder 10 oder 15 andere ModeratorInnen nennen, die aus meiner Sicht, inklusive mir, sehr talentiert sind, was das angeht, aber eben nie so weit kommen, nie diese 2015 Sendungen und so moderieren werden. Also ich finde einfach, dass man sich damit ein bisschen zu einfach macht. Wenn es nur nach Talent ginge, dann wäre das eine schöne und gerechte Welt.
Nee, es geht auch tatsächlich danach, da hast du vollkommen recht, was andere in einem sehen und wie man sich selber positionieren kann.
Ja, es geht auch danach, geht wo halt, du herkommst, wie du aussiehst, 100%. Wie schlank du bist, wie schön, wie blond, wie weiß, wie bereit du bist, Scheiße mitzumachen. Das klingt alles so eklig, aber es ist so. Ich krieg's ja immer wieder mit, auch bei Castings für Moderationsjobs vor der Kamera. Leider ist es so, dass dann am Ende oft, nicht immer, aber oft die Personen weiterkommen, von denen ich schon am Anfang wusste, dass sie weiterkommen, ohne dass ich sie ein Wort habe sprechen hören. Weil ich wusste, die passen vom Erscheinungsbild in das, was da gesucht wird. Und es ist egal, ob sie es können oder nicht.
Ich habe auch gerade so eine Erfahrung gemacht. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, Ablehnung und so weiter. Ich mache auch die Erfahrung, ich werde jetzt auch älter, das kommt ja auch noch dazu. Das Alter ist irgendwie noch ein zusätzliches Hindernis, irgendwie besetzt zu werden und so. Aber ich will gar nicht jammern.
Da gibt es doch jetzt diese Kampagne von Silke Burmeister, von der Journalistin und irgendeiner Schauspielerin oder so.
Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan.
Dass Frauen über 50, glaube ich, auch vernünftige Rollenangebote bekommen.
Von A Woman im Film, WIFT, wahrscheinlich initiiert.
Kann sein, ich gucke mir das mal an. Vielleicht finde ich was und verlinke euch einen Artikel dazu.
Ja, wir finden garantiert was. Und ich hoffe, ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie sowas, darüber haben wir auch schon gesprochen, das Alter, Ageism, das ist was, wo wir immer noch in der Medienlandschaft tatsächlich richtige strukturelle Ausgrenzung tatsächlich sehen. Also wann sieht man denn bitte mal auch in Unterhaltungsformaten ModeratorInnen, die Ü50 sind? Also außer Thomas Gottschalk. Moderatorinnen. Also bei Männern ist das ja okay. Die reifen gut.
So, ich dachte, du hast gerade absichtlich Thomas Gottschalk quasi misgendert. Ist Barbara Schöneberger schon über 50?
Ja, genau, es gibt die beiden. Vielleicht, also die macht Unterhaltung, Winke. Aber in so Unterhaltungsformaten, ich habe jetzt.
Oder Kiwi, ist Kiwi schon über 50? Weißt du, wen ich meine? Fernsehgarten? Nee. Andrea so. Kiewel.
Ja, das ist, glaube ich, okay im Fernsehgarten.
Ja, da muss man.
Aber ich, aber naja, das ist es so, dass die Jungen, wie alt?
57 ist die.
Okay, aber der Fernsehgarten ist
auch
ein Unterhaltungsformat für ältere Menschen. Aber, ja, aber ältere da, Menschen dürfen also, ältere Menschen nur für ältere Menschen entertainen?
Ja, also, so ist es. Es ist doch auch so, dass Menschen mit sichtbarer Behinderung nur für Menschen mit sichtbarer Behinderung entertainen dürfen.
Ja, Schwarze dürfen nur für Schwarze entertainen, oder was? Logisch. Warum, was ist das denn? Also, ja, ich wünsche mir auch zum Beispiel, dass diese Moderatoren-Teams, die sind ja auch immer total heterogen.
Ja.
Also, die haben immer ein Alter. Die sind immer gleich alt.
Ja.
Also, meistens. Es gab mal so einen Podcast, sag mal, mit Edin Hasanovic und.
Oh Gott, den finde ich so hot. Wenn ich das hier mal sagen darf, hier unter uns.
Ja?
Ja. Den finde ich richtig heiß. Ja. So, jetzt, das war jetzt auch Lookism.
Warum findest du ihn heiß?
Weiß ich doch nicht. So heiß, weil er gut aussieht.
Ja?
Okay. Ja.
Ich finde den gar nicht.
Also, nein, ich finde den mega hot.
Aber ich glaube, ich.
Grüße, Edin, falls du das hörst.
Ich weiß gar nicht. Das finde ich auch interessant. Lass uns doch mal über sowas sprechen. Über.
Nee, ich wollte noch eine Person nennen, weil ich für mich den Eindruck hatte, dass das eine von denen ist, die in den letzten 2-3 Jahren da viel durchbricht. Und das ist Hatnett Tesfay.
Ja.
Die ja auch die Berlinale Eröffnung und viele solche Formate moderiert, bei denen ich früher immer den Eindruck hatte, das ist reserviert für bestimmte weiße, gesittete, gesetzte ModeratorInnen. Anke Engelke hat, glaube ich, Berlinale auch oft gemacht und so. Aber sie ist auf einmal überall gewesen, bei allen Formaten, durch die Bank, nicht nur Unterhaltung, alles Mögliche. Und da habe ich immer gedacht, you go girl. Ich finde die eh so sympathisch und fand das halt immer total geil, wie sie so nach und nach alle möglichen Formate besetzt hat. Das hat mich sehr gefreut. Das wollte ich noch sagen.
Die ist wahnsinnig sympathisch. Sie ist auch wahnsinnig, sie macht es auch total toll. Ich war ja bei der Berlinale Eröffnung.
Ja.
Sie hat es sehr, sehr schön moderiert. Sie ist wunderschön.
Ja.
Ja, und da, das ist natürlich, also ich meine,
das ist ein Kapital auf jeden Fall.
Das ist ein Kapital und das ist in diesem Fall so, also ich will das überhaupt, ich wollte das jetzt nicht sagen, um zu sagen, sie kriegt diese Jobs, weil sie wunderschön ist.
Nein, sie ist, sie kann, also ich meine, sie ist ja auch seit Jahrzehnten im Fernsehen, sie weiß, was sie tut, aber natürlich ist das ein Aspekt. Sie passt halt auch in diese ganzen geliehenen Kleider perfekt rein, so.
Genau. Also die findet immer was zum Anziehen und sie macht es ganz, ganz toll und hat ja auch viele verschiedene Formate, auch Podcasts und es gab ja auch mal dieses Five Souls auf YouTube,
ja.
diese Talkshow, die aber auch irgendwie so keinen großen Sendeplatz bekommen hat,
nee.
Ne? Und irgendwie, ich weiß nicht genau, ob die jetzt noch weiterläuft. Ich habe irgendwie gehört, dass sie abgesetzt ist, ich weiß es aber nicht. Und das finde ich halt total schade. Also ich habe das gerne geguckt, aber ich frage mich auch, wer hat das geguckt? War das denn wirklich nur für POC adressiert oder für...
Die Frage dann auch, wenn es nur online läuft, ist halt auch oft, wie viel Budget wird da reingesteckt. Also natürlich ein einfaches zu sagen, wir produzieren die Sendung und wir stellen die online. Ja, hat leider keiner geguckt, ciao. Also solche Erfahrungen hatte ich auch schon als Moderatorin. Aber
ja,
wenn
voll.
Ich gerade online geht das halt unter. Und wenn ich dann nicht Budget in die Hand nehme und sage, ich zeige das den Leuten, die ich erreichen will, auch mit Werbebudget und gebe dem einen vernünftigen Sendeplatz, dann würden das vielleicht auch mehr Leute gucken. Aber
100%.
So ist die Begründung dafür da, ja, wir haben jetzt 3 Folgen ausprobiert, guckt sich leider keiner an, ja, dann setzen wir es wieder ab. Funktioniert nicht, diese Diversität im Fernsehen, wir haben es probiert. So.
Genau, das ist tatsächlich, da habe ich wirklich die Krux. Es gibt auch eine, ich weiß, ich will das jetzt nicht so rausposaunen, weil ich weiß nicht genau, wie offiziell das ist. Es gibt auch eine Fernsehsendung, die ich gerne geguckt habe, die aber auch so einen Sendeplatz hatte, der nicht so attraktiv war. Ich weiß gar nicht, ob die tatsächlich im Fernsehen, ich habe sie immer in der Mediathek geguckt. Vielleicht wurde sie gar nicht, doch ich glaube, sie wurde auch im Fernsehen ausgestrahlt. Aber zu einer Sendezeit, die man nicht, wo man nicht Fernsehen guckt einfach. Und das wird auch abgesetzt. Und es ist halt wirklich genau, wie du sagst, es ist tatsächlich so, wie viel investieren wir denn wirklich in so Formate, die anders sind? Oder wie viel Raum geben wir, wie viel Stimme geben wir wirklich unterschiedlichen Menschen und nicht immer nur den gleichen? So, das ist tatsächlich eine Entscheidung und die das ist wirklich eine, ich glaube, dass du da total recht hast. Das ist wirklich eine Ausrede zu sagen, dass sowas nicht funktioniert, wenn man es einfach irgendwie stiefmütterlich behandelt.
Ja, aber du wolltest jetzt wissen, wen ich heiß finde oder wie war.
Ich wollte eigentlich über sowas sprechen, aber jetzt bin ich gerade ganz traurig geworden.
Ein bisschen wie mein Sohn. Mama, ich habe gerade irgendwie ein komisches Gefühl im Bauch, aber ich weiß gar nicht warum.
Aber wie schön, dass der das merkt.
Ja, voll. Ja, ja. Der ist sehr mitteilsam, was seine Gefühle angeht. Das finde ich auch voll gut. Hoffe, das bleibt ihm erhalten.
Ja, wenn er nicht dafür ausgelacht oder komisch angeguckt wird, dann.
Ich glaube, er macht das auch nicht so ganz freigebig bei allen, aber solange er es bei seinen engsten Familienmitgliedern und Freunden macht, ist es ja okay.
Ja, das ist ja auch genau richtig.
Ja.
Also muss ja auch nicht jeder wissen, ja. wie wir uns wirklich fühlen.
Ja,
Edin Hasanovic, wie ist, findest du heiß? Sind es immer die gleichen Typen? Müssen die,
haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen?
Was Bestimmtes mitbringen?
Ich finde es ganz, ich glaube schon, dass die Leute, die ich interessant finde, immer irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit haben vom Typ her. Das muss jetzt gar nicht unbedingt optisch sein oder so, aber so, die fallen schon alle irgendwie so in einen Topf. Der ist ja auch wesentlich jünger als ich, glaube ich. Aber ich finde einfach, das ist so ein Multitalent. Ich finde den super sympathisch, der sieht toll aus, der kann gut spielen, so. Das ist, der kann ja auch singen, glaube ich, also alle möglichen Sachen.
Der hat auch schon mal den Deutschen Filmpreis moderiert.
Genau. Mhm.
Ich war mal mit dem beim Kölner Treff in einer Sendung.
Ah ja, siehste. Und war er da nett?
Ja, er war nett. Siehste? Und wir sind auch zusammen im Auto zurückgefahren.
Siehste. So.
Hätte ich das damals gewusst, hätte ich nach seiner Nummer gefragt.
Unangenehm.
Oh Gott, sorry, Christoph. Aber ja, ich bin mir ganz sicher, wenn wir
Christoph
jetzt noch
und ich reden auch mal darüber, welche Leute wir hot finden und welche nicht.
Und bist du dann eifersüchtig?
Mhm.
Kein bisschen.
Nee, weil das berühmte Leute sind.
Okay. Ich finde meine Arbeitskollegin so hot.
Ja, das fände ich ein bisschen freaky. Aber schon so, dass ich schon, also schon, dass ich sage, ja, also jetzt bei unberühmten Leuten, das
unberühmte
sieht gut
Leute
aus,
darf man
sieht
nicht
attraktiv
finden.
Aus oder das sieht ja toll aus, was die Person anhat oder die hat ja tolle Tattoos, das sagen wir schon. Aber da würden wir jetzt vielleicht nicht so übertrieben sagen, oh, den finde ich mega hot oder die. Also so. Ja.
Mir passiert es gar nicht, dass ich hier irgendjemanden mega hot finde.
Hier, also, was heißt hier unberühmte Leute?
Berühmt, auch was weiß ich
wirklich
jetzt
nicht.
Gar nicht. Wen finde ich denn mega hot von berühmten Leuten? Aber weißt du, wen ich richtig toll finde, aber das ist gar nicht hot, ist so toll, dass ich seinen Namen vergessen habe. Und zwar habe ich gerade eine neue Serie angefangen und ich habe erst eine Folge gesehen und finde es schon richtig geil und heb mir das so richtig auf, für wenn ich wirklich Zeit habe. Und zwar Beef auf... Hast du die schon gesehen?
Nein, ich habe sie noch nicht gesehen, aber man wird ja gerade überall damit zugebrüllt, dass man sich sie angucken soll.
Ja, die soll man sich angucken. Es fängt schon so lustig an. Und der Hauptdarsteller, der spielt auch in Minari. Das ist auch ein toller, vielleicht schreiben wir das mal in die Shownotes. Minari heißt der Film. Es ist ein ganz, ganz schöner ein Familiendrama. Von einer koreanischen Familie, die in die USA geht. Und den mochte ich sehr. Das ist eine Weile her, dass ich den im Kino gesehen habe. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kenne diesen Typen. Und ich finde, es ist so ein charismatischer Schauspieler und ein toller Schauspieler und ein cooler Typ. Und Michelle Yeoh, die bei Everything Everywhere All at Once die Hauptrolle spielt, kommt in der ersten Folge kurz vor. Vielleicht kommt sie auch noch mal wieder in einem Zoom-Call. Die spielt seine Mutter, habe ich mich auch gefreut, sie zu sehen.
Geil.
Okay. Mhm. Ja, also, und den finde ich irgendwie, es gibt so, Figuren, wollte ich schon sagen, so Leute, die mich einfach irgendwie beeindrucken mit ihrer Art und mit ihrer Arbeit oder so. Das habe ich schon. Und vielleicht lüge ich auch, aber mir fällt gerade, ist ein bisschen traurig, mir fällt gerade gar keiner ein, wo ich sagen würde, oh, den finde ich jetzt so hot. Also leider, nee.
Es gibt auch Frauen, die ich hot finde, zum Beispiel, ich weiß immer nicht, wie man ihren Nachnamen ausspricht, Florence Pugh. Weißt du, wen ich meine? Diese Daunendecke anhatte zum Oscar. Das war kein gutes Outfit. Aber sie als Schauspielerin, ich glaube, das ist eine Schauspielerin, die in den nächsten Jahren Wahnsinn, also noch viel erfolgreicher sein wird, weil sie super talentiert ist. Und die hat einfach einen guten anderen Look. So, ich mag, wie sie aussieht.
Ah, dass du magst, wie sie sich kleidet.
Ja, wie
so,
sie
ne?
zurechtgemacht ist. Sie hat ein besonderes Gesicht. Sie hatte auch so Nasenpiercing und dann auch immer so krass cool gemachte Haare und so. Die war eine Zeit lang mit Zach Braff zusammen. Das fand ich ein bisschen weird, weil er ungefähr 20.000 Jahre älter ist als sie. Aber ansonsten finde ich sie ganz, ganz toll.
Mhm. Ich denke mal nach. Ja, bei Frauen fällt es mir tatsächlich vielleicht auch leichter. Zum Beispiel, wir hatten sie gerade, Hartnett, finde ich eine super schöne Frau.
Ja, ich finde also für schön mich, Augen. Also ja, genau, schön. Ich finde, es gibt bei mir aber auch nochmal einen Unterschied zwischen die Person finde ich schön und die finde ich super hot. Also zu okay, super hot gehört super dann hot. Auch so, gehört irgendwie noch so ein bisschen mehr dazu als Schönheit.
Schön finde ich, glaube ich, auch richtig, richtig viele.
Ja.
Menschen, aber hot. Ich gucke mich mal um.
Guck dich
jetzt.
Mal um.
So. ich finde mich selber auch gerade gar nicht.
Manchmal ist es ja auch so herzzerreißend, ne? Also ich finde ja zum Beispiel auch Chris Pratt mega heiß, aber der Typ ist so furchtbar. Der ist halt.
Dann geht halt gar nichts mehr.
Republikaner, glaube ich, und halt auch so mega gläubig und so. Also alles so Sachen, wo ich so denke, oh no, no, no. Aber optisch, wenn der jetzt nicht reden würde.
Ich habe eine lustige Geschichte.
Dann finde ich den ganz heiß. Es gibt diesen Film. Wie heißt der? Ich weiß nicht mehr. Da spielen Chris Pratt und Jennifer Lawrence die Hauptrolle. Mhm. Und den können Christoph und ich uns einfach angucken. Da sind unsere Favoritinnen drin.
Aber ja, und die Blende sind alles
ist okay
aus.
Okay, dann, ja.
Gestern ist mir was richtig Lustiges passiert. Ich saß im Zug und dann hat sich jemand dazugesetzt und dann habe ich kurz gesagt: Hä, ist das Kevin Kühnert? Aber es war er nicht. Und dann habe ich gedacht: Nee, das ist er nicht. Ich weiß nicht genau.
Sind Sie Kevin Kühnert?
Nein, der ist ja auch klein, ich habe den ja schon
der
mal getroffen.
Der ist super klein, der ist
Bundesversammlung.
Der ist nicht viel größer als ich jetzt, ich mache keine
der
Witze.
Ist, der ist, glaube ich, wirklich kleiner
der
als ich.
Der ist sehr
ich.
Klein.
Ja, und er war halt nicht so klein, dieser Mann. Okay. Und dann habe ich, also ich habe auch nur so kurz aus dem Augenwinkel geguckt und dann habe ich mir den nochmal angeguckt, um zu gucken, ob das Kevin Kühnert ist. Und dann hat er so ganz nett gelächelt und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja ein netter Typ, so. Und dann hat er aber telefoniert und hat gesagt, ich möchte gerne was zu essen bestellen. Zweimal Rindfleisch, die Nummer 700. Aber dann noch mit so einem hessischen Dialekt. Dann fand ich den auf einmal gar nicht mehr so nett.
Überraschend.
Ich weiß nicht, ob das am Rindfleisch lag oder wie er mit dieser Person
telefoniert hat. Ja, manche Leute
hat.
Dürfen einfach nicht sprechen. Wir sind jetzt hier gerade sehr oberflächlich
sprechen.
Ey, ich finde ja auch interessant, wie sich so.
Vielleicht denken das auch gerade Leute über uns.
Ja, bestimmt. Wie sich so Trends entwickeln. Also auch optische. Ne? Ich musste ja kürzlich mir von meiner Mutter erklären lassen, wer die Elevator Boys sind. Weil ich
das wie nicht, wusstest du das nicht?
Nein, woher?
Die sehen alle gleich aus. Die ich denke andauernd, dass aus. Ich die Elevator Boys sehe, weil es gibt überall Jungs, die sehen überall aus wie Elevator die Elevator Boys.
Es gibt, die sehen alle gleich aus. Als ich letztens im Pavillon diese Lesung hatte, da waren nebenan im großen Saal, muss man sagen, sie hatten mehr Zuschauer als ich, die vier Feinde, die kannte ich auch nicht. Das sind wohl irgendwelche Comedians, die über TikTok und so groß geworden sind. Und die sehen auf dem Plakat und auch im Backstage wirklich alle gleich aus. Und die sahen auch ein bisschen aus wie die Elevator Boys. So, ich musste mir das erklären lassen.
Die haben so weiße T-Shirts an und haben so, vorne sind die Haare länger als hinten.
Ja, die sehen alle aus wie damals in 90ern die Jungs bei Traumtelefon. Also so Trends, wie man aussieht, wiederholt sich auch
voll.
Irgendwie.
Und ja, auch dieses auch Fukuhila und 80er.
Das kriegt mich gar nicht und so. Und da meinte Christoph so, ja, seine Schülerinnen und die sind, das sind Megastars und alle finden die total toll. Und ich dachte so, puh, ja, also die sehen halt alle aus wie kleine Jungs. Da habe ich angemerkt, dass ich auch älter werde. Aber ich glaube auch mit 20 hätte ich die nicht, die sind mir zugeleckt, hätte ich nicht interessant gefunden.
Ja, also ich glaube, vielleicht bin ich auch gerade so, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingehöre, also was für mich ist. Also das ist vielleicht genau deshalb, sortiert sich das ja auch, also es sortiert sich ja auch so, haben wir vorhin schon gesagt, Unterhaltung für eine gewisse Altersstufe machen Leute in der Altersstufe, ältere Männer dürfen alle unterhalten, aber bei allen anderen ist es eben nicht so, da gibt es irgendwie die hübschen Boys mit Anfang 20, die entertainen die 16-jährigen Mädchen, so ist das. Und ich frage mich, wo ist gerade meine Popkultur so? Also ich manchmal, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich gar keinen, nicht genug Raum habe, mich so reinzunörden oder mir das zu nehmen. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, und deshalb verstehe ich auch so diese Nostalgie jetzt meiner Elterngeneration, was die Musik und so angeht, aus der Jugend, weil das bekommt auf einmal so eine viel größere Bedeutung, weil man, glaube ich, mehr Zeit hatte, sich damit zu identifizieren und sich das Zeug reinzuziehen. Und ich merke wirklich gerade, das klingt so ein bisschen traurig, aber je älter ich werde, desto beiläufiger oder desto weniger wichtig und weniger emotional sind diese popkulturellen Dinger so. Und das finde ich irgendwie ein bisschen traurig auch und ein bisschen schade.
Ich war letztens bei einem Konzert und da war eine Vorband, Lena und Linus, glaube ich.
So. Oh Gott, das hört sich an wie so ein Kinderbuch.
Die heißen
also halt diese zwei Figuren.
Also wir haben uns, ich muss ehrlich sagen, ich hatte mich dann vorher mit einer Freundin so ein bisschen drüber lustig gemacht. Und wir haben da, und dann habe ich so gesagt, naja, da kann ich mir schon vorstellen, das ist natürlich auch mega abgehoben, was ich jetzt sage. Da kommen dann so zwei Berliner Hipster mit einer Klampfe und die machen dann so süße kleine Lieder. Und dann sagte die Freundin noch so, ja, mit so einem geraden Pony und so. Und wer kam? Mit einem geraden Pony und Gitarre, die beiden. Und die Musik war wirklich schön. Also es war schöne Musik. Das ist auch so, also so Singer-Songwriting ist ja eh voll mein Ding. Aber die waren halt, also die sind Anfang 20. Wenn sie alt sind, sind sie Anfang 20. Es war so deren, eine der ersten Touren, die sie gemacht haben. Und die Texte schön. Von den Songs, da habe ich dann wirklich so auch das erste Mal gedacht, ja, da bin ich nicht mehr dabei. Also es war so viel so, in der WG und ich rauche die letzte Zigarette und sind wir jetzt ein Paar oder nicht? Diese Sachen, die einen halt mit Anfang 20 irgendwie beschäftigen, ne? Und ich saß da so mit meinen fast 40 und fand die Musik schön und auch ihre Stimme und musikalisch fand ich total schön und dachte aber trotzdem so, vielleicht schreibe ich mal einen Text für Beziehungen meines Alters.
Ja, aber wirklich, also das ist...
Da gibt es irgendwie einfach zu wenig von.
Total. Und das Ding ist, Beziehungen eben, ne? Beziehungen verändern sich ja auch. Und ich glaube, dass wir ganz, ganz viel mehr Raum und mehr Inhalt oder keine, wahrscheinlich, das stimmt nicht, weil mit 15 fühlt sich das alles genauso wichtig an und genauso krass wie jetzt, also das fühlt sich, oder vielleicht noch viel intensiver und so, aber das sind genau diese ganzen Themen, wir hatten das ja auch in unseren Songs irgendwie dann in dem Alter und das ist halt vorbei und ich finde, das ist, und das liegt vielleicht auch daran, wie viel uns so präsentiert wird an Inhalten. Ich finde, dass irgendwann, wenn man älter wird, gibt es nicht mehr so viele Anknüpfungspunkte und Identifikationsfiguren und so Ideen. Und deshalb schwelgen auch immer alle so in der Vergangenheit, weil sich zum Beispiel die Medienlandschaft nicht mitentwickelt, ja, mit den Älteren. Also das irgendwie ist, oder es bleibt, es ist immer das Gleiche, aber wir verändern uns ja auch. Wir haben ganz andere Sehgewohnheiten, andere Ideen und so. Und ich meine, es gibt ja die Streamer und die machen das auch jetzt, also was so fiktionale Geschichten angeht, und es gibt Literatur hier und da, aber das sind alles noch so Nischen. Also es ist halt nicht so das Breite, wo man so reingreifen kann und sagen kann, ah, guck mal, da ist auch was für mich und da ist auch was für mich. Es ist irgendwie schade und das liegt tatsächlich auch daran, was ab und wer abgebildet wird und was abgebildet wird, dass irgendwie wir so, wie, vielleicht irre ich mich da auch und vergesse was, aber wie verdammt sind, in Erinnerungen zu schwelgen und zu sagen, ah, das war da irgendwie schön, aber das reicht mir halt auch und überhaupt nicht, also das ist irgendwie... Ja.
Ja, es gibt aber auch, also ich hab ja mit Anfang, Mitte 20 auch diese Texte über diese Themen geschrieben. Und wenn ich mir die heute durchlese, denke ich auch so, ach, süß. Aber es gibt auch junge Künstlerinnen, Künstler, die ich total toll finde und die mich sowohl mit 100%. Ihren Texten und ihrer Musik total kriegen. Ne? Also ich freue mich zum Beispiel sehr, ich gehe im September zum Konzert hier von Lina Marley und die ist ja auch noch super jung, aber die macht halt einfach ganz, ganz tolle, gefühlige Musik. Also das geht auch. Aber das war einfach jetzt, und ich will die auch gar nicht abwerten, die haben mich ja schon sehr begeistert musikalisch, aber textlich dachte ich so, okay, ich verstehe mein früheres Ich, warum es sich in Musik solcher Art so verstanden gefühlt hat, aber jetzt bin ich raus, so.
Ja, und das, ich meine das auch gar nicht, dass irgendwie das, was jetzt kommt an jungen Künstlerinnen, also die, das, ich meine gar nicht, dass das irgendwie, nee, nicht wertvoll ist.
Nee, das war
ganz und gar nicht, überhaupt nicht.
Aber dass man so auf der Suche ist für sich selbst.
Genau.
Ne? Ja.
Und ich frage mich dann, darf ich da, gehöre ich dazu? Also ich meine, ich kenne das ja auch, dass ich dann auf einem Konzert stehe und das ging dir vielleicht dann ja auch so. Und dann ist man einfach die älteste Person dort. Und irgendwie ist, finde ich,
das ging mir bei den No Angels so, ja.
Man hat so ein, das ist so eine ausschließende, irgendwie so eine komische, wie, wo man hingehen soll und was man machen kann, so eine komische, ausschließende Gesellschaft, finde ich, in manchen Bereichen. Also ich würde es voll schön finden, wenn es sich wirklich mehr so mixen würde, so wie früher meine Geburtstage waren, als ich irgendwie, ich habe immer riesige Geburtstage gefeiert, mache ich jetzt auch immer noch. Und da sind auch immer Leute, die älter sind und Leute, die jünger sind. Also und ich habe einfach immer alle zusammen eingeladen und früher auch immer noch meine Familie dazu eingeladen und so. Und wir hatten eine gute Zeit zusammen, auch über die Generationen hinweg. Ich will mich jetzt gar nicht auf irgendwelche WG-Partys sneaken und sagen, hey, ich möchte auch bei euch mitmachen.
I wanna be 20 again.
Ja, überhaupt nicht. Ich wünschte mir nur, dass es selbstverständlicher ist, dass man irgendwie, dass diese Zugänge, dass die so ein bisschen fluider sind und dass man nicht so ein das Gefühl hat, okay, das ist für euch, das ist für uns. Und
aber
das ist halt auch so wie, ja.
Entschuldige, wo ich dieses Gefühl tatsächlich schon immer hatte und auch immer noch habe, ist so Backstage bei Slam-Bühnen oder offenen Bühnen oder so. Also wo so verschiedene Leute, die auch gemeinsam oder nacheinander, whatever, auftreten, zusammenkommen. Da war Alter schon immer relativ unwichtig. Und man wusste dann teilweise auch nicht so genau, wie alt Leute sind. Natürlich kann ich inzwischen einschätzen, ob jemand 5 Jahre oder 15 Jahre jünger ist als ich. Aber ich erinnere mich, dass ich mehrmals, also relativ oft, den Moment hatte, dass mich so ganz junge Slammerinnen gefragt haben, was ich denn so mache oder was ich studiere. Wenn ich dann immer gesagt habe, ich bin Mitte, Ende 30, so zu der Zeit war das, dann waren die immer alle komplett geschockt. Also es war so, ah ja, ich bin geboren, als du Abi gemacht hast, so nach dem Motto, oder als du eingeschult wurdest. Und das war für die total überraschend, weil diese Gap gar nicht da war. Also weil so alle waren mit ihren Texten da und natürlich sind diese Texte aus unterschiedlichen Erfahrungshorizonten entstanden. Und wenn die dann auf der Bühne waren und die Texte vorgetragen haben und die waren in irgendeiner Form persönlich, dann konnte man es so ein bisschen einschätzen. Aber wir hatten untereinander wirklich mit 20 Jahren plus minus nach oben und nach unten Altersunterschied, das hat überhaupt keine Rolle gespielt.
Und hat es dann eine Rolle gespielt, sobald du es gesagt hast? Also hast du gemerkt, hat sich dann für dich was verändert und hat sich was für die verändert?
Für mich nicht. Teilweise hatte ich das Gefühl, es hat sich für das Gegenüber was verändert.
Ja, ne?
Ja.
Ich kenne das nämlich auch, dass ich irgendwie mit Leuten abhänge, irgendwie bei der Arbeit oder so. Und dann fragen die mich irgendwann, wie alt ich bin, dann sage ich das. Und dann verhalten die sich auf einmal
ja,
anders.
Ja, weil natürlich inzwischen es auch so ist. Ich meine, wenn ich jetzt mit Leuten, mit denen ich dann teilweise zusammen arbeite oder auftrete oder so, da ist dieser Spruch, ich könnte deine Mutter sein, ich sage den nicht, aber der ist ja dann tatsächlich wahr. Also wenn man jetzt sagt, die sind 20 und ich hätte mit 20 ja. ein Kind bekommen, dann könnte ich deren Mutter sein, ja?
Ja, und ich könnte manchmal die Oma von Leuten sein.
Und aus deren Perspektive, die checken das dann, glaube ich, auch. Oder vergleichen einfach auch mit dem Alter ihrer Eltern oder so.
Genau.
Und da ist man dann einfach näher an den Eltern als an den jungen Künstlerinnen.
Genau, und ich finde, ich merke nämlich auch, dass sich dann was verändert irgendwie im Umgang. Und das es ist vielleicht auch richtig so, ich weiß es nicht, aber ich finde es immer so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob ich das schon verraten darf, deshalb mache ich es jetzt nicht, aber inhaltlich, aber ich erzähle kurz, sorry, die kleine
Ja, also das kann ich noch nicht erzählen.
Nee, aber ich mache gerade so ein Hörspiel und das ist eine Riesenbesetzung, super, super viele Leute dabei. Und ich bin die Erzählerin und ich darf dann aber mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen, ich treffe dann auf die so und darf mit denen zusammen lesen und habe das Privileg, da mehrere Tage zu sein. Und das ist halt voll schön, weil das sind halt auch so vom Alter ganz unterschiedliche Leute so, ne? Und auch, so ganz unterschiedlich, aber doch schon. Also es gibt da so eine Range und das finde ich irgendwie, das finde ich richtig, richtig schön. Und auch so mit so vielen Menschen zu arbeiten. Das finde ich auch das Tolle an dem Beruf als Schauspielerin, dass man dann auch immer wieder zumindest am Set auf unterschiedliche Generationen trifft. Und das sind dann meistens nicht die Leute vor der Kamera, aber zum Beispiel die Garderobieren, die dann schon ewig da in dem Job
wird
arbeiten.
Auch. Es sind aber dann auch immer die gleichen Sparten, wo die Älteren sind.
Ja, da, wo man Leute mit Erfahrung braucht, die
Wobei meine Erfahrung oft ist, ne, es gibt dann so 2, 3 Leute mit Erfahrung und die haben dann oft dann so eine jüngere Assistentin oder Mitarbeiterin.
Praktikantinnen. Ja, genau so funktioniert das ja auch da.
Ja, so ist es.
So, okay. Das war eine wirre Folge, aber wir haben über was gesprochen, obwohl wir dachten, dass wir über nichts sprechen können, als wir angefangen haben.
Nee, und ich bitte also, Edin, ruf mich mal an, einfach.
Ernsthaft?
Nein. Okay. Vielleicht treffe ich den ja eh mal irgendwann.
Wir können ja das nächste Mal, wir können uns ja mal ein Thema vornehmen oder so. Oder wir machen es einfach wie immer, ne?
Ja.
Okay.
Chaospraxis.
Dann schön, dass wir gesprochen haben, Ninja. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Hau rein. Hört bitte unseren Podcast Tee mit Warum an der ARD Audiothek.
Okay. Tschüss.
Tschüss.